Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt nun geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaute wachsen, so dass sie Jona Schatten gab. Und diese Pflanze sollte seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staute. Am frühen Morgen, am nächsten Tag, schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte auf den Kopf und Jona wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod. Sterben will ich, das ist besser als weiterzuleben. Aber Gott fragt ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir soll nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können? Und das ganze Vieh?
Ninive, eine Stadt mit 120.000 Einwohnern. Und dieser Jona geht dahin und predigt. Und alle diese 120.000 Einwohner machen was? Sagen es. Es tut uns leid. Ey, das ist doch der Hammer. Also, wenn, versteht ihr, ich predige heute, keine Ahnung, wie viele Leute da sind, vielleicht 150 oder 180. Und ich predige heute und jeder von euch würde danach zu mir kommen und sagen, Dominik, diese Predigt hat mein ganzes Leben verändert. Wow. Ey, das wäre doch der Hammer. 100% Erfolg, versteht ihr das? Ich arbeite noch in einem Autohaus. Das wäre, um es mal platt zu formulieren, als würde mir im nächsten Monat, 40 Tage irgendwie hat Jona Zeit, es wäre, als würde ich im nächsten Monat jeden Dödel, der daherkommt, ein arschteures Auto mit Vollausstattung verkaufen, ohne was groß zu machen. Da lachst du dir doch ins Hemd. Das ist 100, du machst aus Scheiße Gold. 100% Erfolg, versteht ihr das? Wie feiert man 100% Erfolg? Was hast du gesagt? Man ärgert sich drüber, genau. Also ich wüsste, was ich mache. Ich würde mir wahrscheinlich ein paar Fässer Augustiner Edelstoff ordern, weil ihr das kennt, ja, die in München so ein bisschen zu Hause sind. Und dann würde ich beim Pepin Riesenpizzen bestellen, jede Menge. Und dann würden wir eine ordentliche Feier feiern und eine ordentliche Party machen, weil das fällt ab bei 100% Erfolg, oder? Das wäre mein Ansatz. Und dann würden wir Eis auf den Kopf stellen. So, und jetzt, und Jona? Ist verrückt, oder? Jona, 120.000 Menschen leben, statt tot zu sein. Und was macht Jona? Er geht zornig aus dieser Stadt Ninive raus. Wut entbrannt, könnt aus der Haut fahren. Und was macht er? Er setzt sich dort irgendwie vor so eine ziemlich verlassene Gegend, so eine Wüstengegend. Und er setzt sich dahin und baut sich irgendwie so ein Dach, ja. So ein komisches irgendwie Laubdach, keine Ahnung, eine Hütte. Und er wartet. Warum? Da hat er ein Zuhause. Ja, warum wartet Jona? Gott hat doch gesagt, er vernichtet die Stadt nicht. Und wisst ihr, das sagt der Text explizit nicht. Die einzige mögliche Erklärung, warum er Jonas sich hinsetzt und wartet, ist, er hat Hoffnung. Er hat Hoffnung, dass Gottes Zorn doch noch entbricht. Und dass Gottes Gnade nicht lang hält. Und ganz ehrlich, wenn 120.000 Menschen verrecken, Jona will das nicht verpassen. Das ist ein Logenplatz. Erste Reihe. Und Jona sitzt da. Und vielleicht sagst du jetzt, sag mal, der hat doch nochmal alle an der Waffe. Bei dem läuft doch was nicht rund in der Birne. Und ich gebe dir recht. Und deshalb heißt mein erster Punkt heute, Jona, Mann Gottes ohne Mitgefühl. Und er sitzt da und es passiert nichts. Doch eine Sache passiert. Es wächst nämlich, wie Ladina gelesen hat, es wächst eine Staude. Ja? Also er hat so vielleicht so ein bisschen Laubdach und irgendwie ist es doch ein bisschen so sonnendurchlässig. Und Gott lässt eine Staude wachsen. Das ist so eine Pflanze, die wächst relativ schnell, hat sehr dicke Blätter und sie spendet Jona unter dem Laubdach Schatten. Und es steht, er freut sich wie ein kleines Kind, wie große Freude über diese Staude. Ja, besser kann es nicht laufen. Ich habe meine Bier, ich hab meinen ersten Platz von der Aussicht her, jetzt habe ich sogar noch Schatten. Und das Einzige, was Jona zu seinem Glück jetzt noch fehlt, ist eine Flammeninferno in Ninive. Und 120.000 Menschen, die sterben. Das ist Jona. Das ist Jona. Und ich weiß nicht, was du darüber denkst. Vielleicht fordert dich das heraus. Ich will mit euch ein paar Punkte mir heute angucken, warum Jona so ist, wie er ist. Und warum gerade ein Mann Gottes, versteht ihr, einer, wo du sagst, hey, der müsste es doch wissen, warum der sowas abzieht. Ladina hat von dieser Rizinusstaude gelesen und Gott schickt in der Nacht einen Wurm und der pickt dieses Ding an. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Das Ding verwelkt und jetzt kommt nächsten Tag wieder die Sonne. Ja, das Ding krümmt sich, verwelkt, verfault und Jona scheint die Sonne auf seine Glatze. Und dann so richtig in seiner Wut, Ladina hat es gelesen, ich lese es nochmal vor, die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast die Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht abgestorben. Und trotzdem tut sie dir leid. Während Jona so richtig in Rage ist, so wirklich on the top, da hält Gott ihm einen Spiegel vor und sagt, mein lieber Freund, das, was hier gerade passiert, zeigt, was in dir ist. Und Dani hat vor zwei Wochen gesagt, ein Problem in unserem Leben, und die Reaktion auf unsere Probleme zeigen immer, was in unserem Herzen ist. Immer. Und das Wort, was hier für Leidtun steht, wo Gott sagt, hey, dir tut die Pflanze leid, das kann auch übersetzt werden mit zu Tode betrübt sein oder weinen. Und Gott sagt also, du regst dich darüber auf, dass ich 120.000 Menschen verschone und dir tut so eine scheiß Pflanze leid, für die du nicht einen Finger gekrümmt hast, die du nicht mal gegossen hast. Jona, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Jona, mit diesem Rizinus hast du mehr Mitgefühl als mit einer ganzen Stadt. Dein Herz ist traurig über einen Busch, aber nicht über die Menschen. Was ist los mit dir, Jona? Worüber ist dein Herz traurig? Was hat dich in der letzten Woche bewegt? Worüber warst du in der letzten Woche enttäuscht? Was packt dich gerade emotional? Wo wirst du gerade zornig? Wo wirst du wütend? Worüber könntest du weinen? Was ist das, was dein Herz gerade gefangen nimmt? Wo zeigst du gerade heftige Reaktionen, wenn wir den Punkt anpieksen? Das zeigt, woran dein Herz wirklich hängt. Und das ist meistens so verborgen, ja? Könnt euch die Predigt von vor zwei Wochen anhören. Das ist meistens so verborgen. Jonas sagt ja nicht zu der Staude, oh du Staude, ich liebe dich. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens. So ist es nicht. Aber erst als sie weg ist, wird deutlich, was in ihm ist. Wir werden dann am Ende nochmal dazu kommen, was das in deinem Leben heißen kann. Aber an seiner Reaktion oder an deiner Reaktion wird immer deutlich, wie sieht es in dir wirklich aus. Das ist das, was die Story uns jetzt sagt. Und das Sterben dieser Pflanze und das Welken ihrer Blätter und das Abfaulen zeigt am Ende nur die Faulheit in Jonas Herz und zeigt, wie faul Jonas Beziehung zu Gott ist. Er hasst die Menschen, die seinen Gott liebt. Und eigentlich hasst er Gott, der ihn gerettet hat. Verrückt, oder? 8 oder 10 Wochen vorher sitzt Jona am Bauch von einem Fisch. Dann spuckt der Fisch ihn aus und Jona hat angeblich was gecheckt, aber es ist nichts mehr da. Jona hat gecheckt, dass er es gar nicht verdient hat zu leben. Er hätte sterben müssen, er ist vor Gott weggerannt. Und 8 oder 10 Wochen später ist davon überhaupt nichts mehr da. Deshalb übrigens wiederholen wir diese Stories immer wieder, weil du sie nicht oft genug hören kannst. Und jetzt habt ihr so einen sympathischen Jona kennengelernt, ne? Und wisst ihr, was ich viel erstaunlicher finde als diese blöde Reaktion von Jona? Ich finde Gott an der Stelle so viel humorvoller und so viel erstaunlicher, als es manchmal so in mein Bild passt. Gott geht diesem Jona hinterher. Er, versteht ihr, er sieht seinen Propheten, der alles weiß, der sogar an seinem Namen gepredigt hat und sieht, dass er nichts verstanden hat. Und mir würde langsam die Geduld fehlen mit diesem Typ. Aber nicht Gott. Er geht noch eine Runde und dreht noch eine Runde und noch eine Runde mit ihm, weil er sein Herz will. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott weint. Gott weint. Gott sagt zu Jona, dir tut diese Pflanze leid, für die du überhaupt nichts gemacht hast. Ja? Du bist zu Tode betrübt über eine Pflanze, für die du keinen Finger gerührt hast. Und jetzt kommt einer der erstaunlichsten Verse in der ganzen Bibel und der letzte Vers aus dem Buch Jona. Das ist der Vers 11. Gott sagt, und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch das viele Vieh. Jona, das sollte mir nicht leid tun. Willst du mir sagen, dass mir das nicht leid tun sollte, Jona? Mich berührt es. Gott sagt am Ende, weil das ist das gleiche Wort, hier steht leid tun, ja. Gott sagt, mich berührt es. Ich weine, wenn ich diese Menschen sehe. Mir geht es nah. Es macht was mit mir. Es macht was mit mir, dass diese Menschen ihr Leben ruinieren und dass sie es aufs Spiel setzen. Denkst du, ich stehe im Himmel, ja, und ich freue mich darüber, den endlich mal eine reinzudrücken? Nee, ich weine über diese Menschen. Gott weint. Konz hat es schon in der Einleitung gesagt, Gott weint. Und unabhängig davon, ob du mit Kirche viel zu tun hast oder eher wenig, dieser Gedanke muss dich herausfordern, weil wir predigen immer wieder von einem Gott und über einen Gott, der völlig unabhängig ist, der nichts und niemanden braucht, um glücklich zu sein. Wir predigen immer wieder über einen Gott, der mal an einer anderen Stelle in der Bibel sagt, hey, wenn ich ein Glas Wasser bräuchte, ich bin der Schöpfer des Universums, ich würde doch euch Menschen nicht fragen. Ich brauche euch nicht, um irgendwie Glück zu erleben. Null. Ihr könnt mir nichts geben, was ich nicht schon längst selber habe. Und dennoch sagt dieser Gott, ich weine. Es berührt mich und das macht mich traurig. Verstehst du, wir brauchen irgendwelche Dinge, um glücklich zu sein. Jona hat seine Pflanze, du vielleicht dein Haustier, deine Kinder, den Erfolg deiner Kinder. Keine Ahnung. Deine Pornos, keine Ahnung, was dich so, wo du so glaubst, dein Job, was dich so glücklich macht. Gott braucht nichts, davon, das glauben wir als Kirche. Gott sagt, ich bin in mir selber glücklich. Ich bin auf niemanden angewiesen. Und dennoch bin ich traurig über euch. Und weine ich für euch. Ich weine darüber, wenn ich mir angucke, welches Schicksal du erlebt hast und welches Leid du erlebst. Ich weine darüber, wenn ich sehe, dass deine Ehe eigentlich scheiße ist, aber vielleicht keiner wissen darf. Ich weine darüber, wenn ich sehe, dass du vielleicht mit deiner Kindererziehung massiv Probleme hast. Ich weine darüber, wenn du vielleicht seit Jahren als Christ mit Sünde kämpfst und nicht rauskommst. Ich weine darüber, das geht mir nahe, das ist mir nicht egal. Ich weine auch darüber, wenn du glaubst, du bist glücklich in dir und du hast alles und du bist die perfekte Person, aber du kennst mich nicht. Ich weine über dich, weil ich dich will. Die Frage ist, wie kann Gott so sein? Auf der einen Seite so völlig unabhängig von uns und auf der anderen Seite sich so sehr mit uns zu identifizieren. Wie geht das? Das geht nur, indem sich Jesus freiwillig verletzbar macht. Und wir sagen das als Kirche immer wieder in dieser Reihe Jona. Jesus bezieht einige Jahrhunderte später dieses ganze Buch Jona auf sich selber. Jesus sagt, hey, diese Story von Jona hat was mit mir zu tun, mit meiner Rolle zu tun. Und es gibt eine Stelle im zweiten Teil der Bibel. Da steht Jesus vor Jerusalem. Ein paar Tage bevor er gekreuzigt wird, steht Jesus vor Jerusalem. Und es ist wieder einer der erstaunlichsten Verse in der Bibel. Hört zu, was da steht. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, da weinte er über sie. Das ist doch verrückt. Jesus sieht diese Stadt vor sich liegen. Ja, er kommt dorthin und er weiß, er sieht diese Menschen in dieser Stadt. Und das sind alles irgendwelche religiösen Jonas, alles solche Leute, die irgendwie schon immer geglaubt haben, gut mit Gott unterwegs zu sein. Und er weiß, dass diese Stadt 35, 40 Jahre nach dieser Aktion von den Römern platt gemacht wird. Ja, alles wird dort niedergerissen, der Tempel, alles. Und Jesus weint, weil er das Schicksal dieser Menschen sieht. Und wisst ihr, was umso erstaunlicher ist, dass er weint, obwohl er weiß, dass er einige Tage später von diesen Menschen, die dort wohnen, dass sie auf den Straßen stehen werden und schreien werden, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das werden sie schreien. Und Jesus steht vor den Toren der Stadt, sieht das alles. Und was er sagt, ist nicht, jetzt zahle ich ihn heim. Sondern er weint. Übrigens, ganz interessant, man findet im Neuen Testament, in den Evangelien, über 20 Mal diese Wendung, dass Jesus innerlich bewegt ist, dass er weint über den Zustand von Menschen, wie es in den Menschen aussieht. Versteht ihr die Parallele? Jona geht wutentbrannt aus der Stadt Ninive raus. Und er hofft, dass Gottes Zorn endlich kommt und dass Gottes Gericht sich endlich vollzieht und dass die Feinde von Israel niedergemetzelt werden. Das ist seine Hoffnung, als er aus der Stadt rausgeht. Und einige Jahrhunderte später geht Jesus mit einem Kreuz auf dem Rücken aus der Stadt raus. Und er trägt dieses Gericht, was Jona den Menschen in Ninive wünscht. Und er wünscht sich nicht den Tod seiner Feinde, sondern er stirbt selbst für seine Feinde. Jesus fühlt diesen Schmerz, den Jona den Menschen wünscht, an sich selbst. Er fühlt den Schmerz, den du und ich manchmal in unserem eigenen Leben spüren, er spürt ihn selbst. Warum? Um dich zu bekommen. Er braucht, das ist eine tiefe Wahrheit, die Jona nicht ganz gecheckt hat und die wir immer wieder brauchen. Gott braucht dich nicht. Aber er will dich. Das kann ich dir nicht mathematisch herleiten. Aber Gott braucht dich nicht, um glücklich zu sein, und dennoch will er dich. Und er lässt sich das alles kosten, dich zu bekommen. Du bist sein Alles. Du bist seine Freunde. Freude. Und er weint manchmal mit dir. Normalerweise würde ich an der Stelle jetzt aufhören und mich hinsetzen, 3 DNS-Fragen stellen, dein nächster Schritt. Und dann würden wir vielleicht noch Abendmahl feiern, weil das wunderbar hier dazu passen würde. Ich habe es ein bisschen aufs Gas gedrückt. Aber heute nicht. Heute nicht. Wir als Kirche sind davon überzeugt, dass dass diese Story von Jonah, dass das, was ich gerade erzählt habe, was ihr in den letzten Wochen immer wieder gehört habt, eigentlich erst dann, du das erst dann tief genug verstanden hast, wenn sich davon was in deinem Leben zeigt. Jonah hat es im Bauch, was ich gerade erzählt habe, hat Jonah in dem Bauch von dem Fisch schon mal verstanden. Und 8 Wochen später, weg. Das, was ich gerade gesagt habe, wird in deinem Leben, zeigt sich erst, ob du das verstanden hast, wenn sich was in deinem Leben tatsächlich verändert. Das glauben wir als Kirche. Und deshalb mein letzter Punkt. Wenn Gottes Gnade dich packt, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Gottes Mitgefühl, wenn das, was ich gerade gesagt habe, stimmt, wenn dich das packt, was passiert dann? Und ich möchte es an ein paar Punkten festmachen, die Jonah immer wieder begegnen. Ja? Ich möchte es an dieser gesamten Story von Jonah festmachen, was dann mit dir passiert, wenn dich Gottes Gnade, wenn dich das, dass Gott sagt, ich brauche dich nicht, aber ich will dich, wenn dich das wirklich packt. Wenn Gottes Gnade dich packt, erster Punkt, dann wirst du Kritik nicht genießen, aber auch nicht vermeiden. Gott schickt Jonah nach Ninive und er lässt ihn das Gericht mitteilen. Versteht ihr? Hier in dem Text sagt er, sie können ihre rechte und ihre linke Hand nicht unterscheiden. Sie haben keine Ahnung, was sie tun. Und Gott steht nicht im Himmel und lacht drüber. Und das ist auch so eine Spannung, die wir aushalten müssen, wenn wir es mit Gott zu tun haben. Gott sagt, ja, mein Zorn ist gerechtfertigt über das, was diese Menschen tun. Weil es muss Gerechtigkeit geben. Und wenn du Leute folterst und ihnen die Gliedmaßen abhackst und so weiter, was alles in Ninive passiert ist, dann muss es Konsequenzen haben. Aber ich weine darüber. Wenn du es genießt, andere Menschen zu kritisieren, ihre Fehler vorzuhalten, innere Dialoge führst, ja, vielleicht kennst du das, was du dem und dem immer schon mal sagen wolltest, wenn all deine Reden am Ende negativ ist, dann kann es sein, dass sich Gottes Gnade noch viel zu wenig gepackt hat. Wenn du anderen nicht kritisieren kannst, mit dieser inneren Zerrissenheit, die Gott spürt, mit diesem inneren Zerbruch, mit diesem inneren Weinen, was Gott hier spürt, dann hast du das noch nicht so ganz verstanden. Und ich sage, da bin ich mit dabei. Wir werden das nie tief genug verstehen, diese ganze Story von Jonah. Wir werden das nie tief genug verstehen, dass Gott uns nicht braucht, aber er uns will. Aber ein Kriterium, was dich wach machen kann, wenn du so ein Jonah bist, der vielleicht glaubt, mit Gott seit Jahren gut unterwegs zu sein, ist, wie redest du über Menschen? Wie kritisierst du? Und die andere Seite von Kritik ist, du kannst es auch so machen wie Jonah, der nämlich gar nicht erst gehen will. Der Kritik vermeidet, versteht ihr? Weil es sehr unangenehm ist. Klar, für ihn ist es sau unangenehm. Er kritisiert die Menschen in Ninive und er stellt damit sein Leben aufs Spiel. Das ist unangenehm. Wenn du jemand bist und wenn es dir so geht, dass du Menschen siehst, die dumme Entscheidungen treffen und die eigentlich, wo du eigentlich hingehen müsstest und was sagen müsstest, aber du tust es nicht, dann liebst du dich am Ende mehr, als du die Leute liebst. Am Ende liebst du dich selbst. Und das ist genau das, was Jonah macht. Er liebt sich selbst mehr als die Leute. Wenn Gottes Gnade dich packt, dann wirst du Kritik nicht genießen, aber auch nicht vermeiden. Der zweite Punkt ist, wenn Gottes Gnade dich packt, dann wirst du gern vergeben. Und ich persönlich kämpfe immer wieder damit. Das ist einer der Punkte, mit dem ich wirklich kämpfe. Ich habe letzte Woche erst wieder von einem Mann gehört, der mir das unterstellt hat, dass ich dafür verantwortlich sei, dass so viele Leute aus anderen Kirchen zu uns in die Kirche gehen und dass alle anderen Kirchen in der Region ausbluten würden und so weiter und so fort. Und er dann nur fragt, ob das überhaupt göttlich ist und so weiter. Und ich tue mich schwer mit solchen Menschen, wirklich, seit Jahren. Ich tue mich schwer damit. Und ich würde am liebsten, dass sie vor mir auf den Knien rutschen und mich um Vergebung anwinseln und dann würde ich mir das überlegen, ob ich ihnen vergebe. Das ist so mein Ansatz. Aber nicht so Gott. Und deshalb hat Jona dieses Problem mit seinem Gott. Denn versteht ihr, diesen Einwohnern von Ninive tut es leid. Das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Die waren noch nie im Gottesdienst. Jeder von euch hat den Einwohnern von Ninive was voraus. Er war schon mal im Gottesdienst. Ich habe schon mal was über Gott gehört. Nie war davon wahrscheinlich jemand im Gottesdienst. Und es trifft sie. Und was sie aber sagen, ist nicht, oh Gott, ja, wir wollen dir jetzt folgen und alles ist gut mit dir. Und nee, sie sagen einfach nur, es tut uns leid. Im christlichen Sinne, Daniel hat das vor 4 Wochen gepredigt, sie wissen nicht mal, wie Buße geht. Sie wissen nicht mal, wie man bei Gott um Vergebung bittet. Ja, sie haben keine Anleitung. Sie sagen einfach nur, es tut uns leid. Und Gott vergibt ihnen. Und Jona denkt sich, what? Was? So einfach? Ich meine, Gott, jetzt hast du sie an, doch, das muss man sich mal überlegen, Gott, du hast sie jetzt an dem Punkt, wo du sie wolltest. Jetzt ring ihnen doch ein paar Bedingungen ab. Die sind ja nach wie vor eine Bedrohung für uns Israeliten. Dann ring ihnen doch wenigstens das Versprechen ab, ehe du ihnen vergibst, ring ihnen wenigstens das Versprechen ab, dass sie uns nicht vernichten werden. Nichts. Und die Frage, die Jona wahrscheinlich im Kopf rumschürt, ist, Gott, warum vergibst du so schnell? Warum bist du so schnell, Gott? Für Jona ist das eine Herausforderung und für mich auch. Und ich will dich fragen, ob es Menschen in deinem Leben gibt, mit denen du noch eine offene Rechnung hast. Wo es zuckt, wenn du an sie denkst, wenn du sie siehst und du merkst, es macht was in dir. Du kannst es wegdrücken. Und ich weiß, zur Vergebung gehören oft 2 Seiten. Aber um dein eigenes Herz, es geht um dein eigenes Herz, frei zu bekommen von schlechten Gedanken und von Zorn und von Stolz, wirst du dich auf den Weg machen müssen, diesen Menschen zu vergeben. Weil wer bist du, dass Gott vor dir steht und vor mir steht und Jesus am Kreuz hängt und sagt, ich weine über dich. Und du sagst, die Vergebung, die ich erlebe, ich vergebe dem aber nicht. Dritter Punkt, wenn Gottes Gnade dich packt, dann erwarte Probleme. Erwarte Probleme, denn Gott ist so gnädig, dass er dich nicht in die Scheiße laufen lässt. Ja? Gott metzelt die Leute in Ninive nicht einfach nieder, hätte er ja machen können. Gott hätte ja einfach sagen können, Feuerregen, boom. Und das Problem wäre gegessen. Aber er schickt jemanden. Und bei Jona macht ja Gott das Gleiche, versteht ihr? Gott geht den Leuten in Ninive hinterher, Gott geht dem Jona hinterher, der alles wissen müsste. Gott geht jedem hinterher. Und Gott gibt, um dem Jona das irgendwie zu zeigen, er gibt ihm etwas, was ihm Freude macht. Und das ist die Staude. Es ist irgendwie schon ziemlich, wenn man sich das überlegt, dass der Jona sich darüber ärgert und nicht über die Menschen. Es ist irgendwie ein Stück Humor in dem Text. Gott gibt diesem Jona eine Staude und er nimmt sie ihm wieder weg. Heißt das, dass Gott Probleme in dein Leben schickt, um dir dein Herz zu zeigen? Ja, genau das heißt es. Genau das heißt es. Und vielleicht ist es für dich schwer zu verstehen, aber Gott ist, glaube ich, viel mehr an deinem Glück interessiert als du selbst. Und vielleicht ist es die einzige Methode, dir zu zeigen, dass du unglücklich bist, indem Gott dir Dinge nimmt, die er dir vielleicht sogar vorher gegeben hat. Um an deinem Herz zu kratzen. Und es tut weh. Gott ist viel mehr an deinem Glück interessiert als du selbst. Und ich möchte an der Stelle was sagen, was mir wichtig ist. Ich habe was gegen eine seichte Theologie, die dir vermittelt, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, alles super wird und alles easy ist. Und du von Erfolg zu Erfolg schwebst und das Leben ein Blumenpflücken ist. Ich glaube, dass es eine Lüge ist. Wir sehen bei Jona und wir sehen an vielen anderen Stellen der Bibel, dass das Leben, wenn du Gott wirklich hinterhergehen willst, wenn du alles auf eine Karte setzt, dass es scheiße hart ist manchmal. Und dass es dich mehr kosten wird, als du bereit bist zu geben. Aber das ist auf der anderen Seite geiler, schöner, attraktiver, lebendiger, als du es dir jemals erhofft hast. Ich habe im Sommer Elternzeit gehabt. 2 Monate, in der Zeit sind wir umgezogen. Und meine Frau hat auch Elternzeit. Und ich habe euch schon immer mal gesagt, dass ich mit dem Thema Geld, dass da oft mein Herz dran hängt. Ist immer wieder mal so hochploppt in meinem Leben. Und dieses Jahr im Sommer, das war ganz verrückt, ich habe Juli, August Elternzeit gehabt. Und das ist ja finanziell meistens nicht ganz so dicker irgendwie. Und wenn da noch Umzug ist. Und das, und ich habe seit Mai, und das muss ich zu meiner Beschämung sagen, seit Mai, immer wieder, wenn ich versuche jeden Tag zum Beten rauszugehen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und manchmal ploppt dann so ein Gedanke in mir hoch. Und seit Mai ist immer wieder, wenn ich gebetet habe, irgendwie der Gedanke in mir hochgeploppt. Dominik, du musst irgendwie eine größere Summe spenden. Und ich habe das immer wieder weggedrückt. Habe gesagt, Gott, Alter, ich habe Elternzeit. Und wir ziehen um. Das geht jetzt nicht. Und es ist unangenehm für mich gewesen. Und immer wieder. Und dann habe ich irgendwann nachts davon geträumt, nach 2 Monaten. Und ich habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Mich nächsten Morgen von Rechner gesetzt, die Überweisung gemacht. Und dann sitze ich da und sehe die rote Zahl und ich denke, Gott, warum forderst du manchmal solchen Scheiß? Und das Verrückte ist, und es muss nicht immer so laufen, das will ich bewusst so sagen, aber das Verrückte ist, dass wir in den nächsten 3 Wochen die dreifache Summe einfach von Menschen geschenkt bekommen haben, die ich da überwiesen habe. Und vielleicht hätte ich mehr überweisen sollen. Wir hatten 600 Euro im Briefkasten, wir hatten 500 Euro da. Da kam irgendjemand, hat einfach einen Briefumschlag mit Geld in die Hand gedrückt. Versteht ihr, Gott fordert manchmal mehr, als du bereit bist zu geben. Aber das Leben ist halt auch geiler und attraktiver und schöner und spannender und abenteuerreicher, als du es dir jemals vorstellen kannst. Aber erwarte diese Probleme. Alles andere wäre nicht normal. Und der 4. Punkt ist, wenn Gottes Gnade dich packt, dann wirst du dir Zeit nehmen, um zu weinen. Wir sind immer alle unterwegs und wir haben immer alle Stress. Und wenn du jemanden fragst, wie es ihm geht, dann wirst du eher immer die Antwort bekommen, was er noch alles zu tun hat oder was er alles gemacht hat, aber du wirst nicht erfahren, wie es ihm geht. Ich glaube, wir sind oft so sehr bei uns selbst, wie Jona bei sich selbst war. Es geht am Ende um mich und um meine Tagesagenda. Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus über Jerusalem weint, dass er über dich weint, obwohl er dich nicht braucht, weil er Mitgefühl mit dir hat. Und ich will dich fragen, wird dieses Mitgefühl, wenn du Christ bist, wird dieses Mitgefühl, was Gott dir gibt, wird es in deinem Leben irgendwo sichtbar? Wird es irgendwo anfassbar für Menschen? Siehst du Menschen, die ein Problem haben, die eine Not haben? Das müssen nicht irgendwelche abgespaceden Leute sein, das sind deine Freunde, deine Familie. Siehst du da jemand? Und kannst du dich mal aus dem Alltag ausklinken? Und kannst dir Zeit nehmen? Kannst mit den Leuten mitleiden, mitweinen, Ermutigung sein? Einen unangenehmen Weg gehen, dein Tagesziel nicht schaffen, Überstunden abbauen, weil dir was an den Menschen liegt um alles in der Welt. Ist es anstrengend? Ja. Wird es dich Schlaf kosten? Ja. Wird es dich an die Grenzen deiner Kräfte bringen? Ja. Aber am Ende, wenn ich tief verstanden habe, wie viel Gott für mich gibt, wie er mit mir mitfühlt, dann kann ich eigentlich nicht anders. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt viel Not in der Welt. Aber ich glaube, es geht vor deiner Haustür los, diese Not wahrzunehmen, sie zu spüren. Und das eine ist, Geld an die Kirche zu spenden, dass die Kirche oder irgendeine wohltätige Organisation das dann für mich macht. Das andere ist, diese Not selber zu spüren und sie an mich ranzulassen. Und für euch Christen jetzt noch eine besondere Nachricht. Und wenn du jetzt sagst, du mit Gott bist du nicht ganz so konform, dann verwirrt ich das vielleicht, aber dann kannst du danach gerne auf mich zukommen. Und dann können wir drüber reden. Wenn du Christ bist, wenn wir als Kirche davon ausgehen, oder als Christen, ich verallgemeine es mal, dass alle Menschen das brauchen, was wir das Evangelium nennen. Wenn wir davon ausgehen, dass es hier nicht um ein bisschen Humanismus geht am Ende, sondern wenn wir davon ausgehen, dass es um eine Ewigkeit geht, wenn wir davon ausgehen, dass es darum geht, dass Leute mit 80 Jahren hier gehen und dann aber weiterleben, einen Neuanfang haben, so wie die Menschen in Ninive einen Neuanfang haben, nach dem Tod. Wenn wir davon wirklich ausgehen, macht es was mit dir und lässt dich das Weinen über das Schicksal deiner Freunde, deiner Arbeitskollegen und deiner Vereinskollegen und deiner Familie, dieser Menschen, die diesen Gott nicht kennen. Weinst du darüber? Oder ist dir das eigentlich Wumpe? Es geht um nichts Geringeres als um eine Ewigkeit. Und ich würde mir manchmal in meinem Leben mehr dieses Wünschen, dass mit den Jungs, mit denen ich gestern auf dem Fußballplatz stand und mit denen ich gestern in der Kabine nach unserem geilen Sieg Bier getrunken habe, ich würde mir wünschen, dass ich über sie weinen kann. Ich würde mir wünschen, dass es mir leid tut, weil ich weiß, dass sie bei der eigentlichen Party nicht dabei sind. Und dass mich das hintreibt. Und dass mir das hilft, mir Zeit zu nehmen. Dass ein Stück des Mitgefühls, dass ein Stück dieses Weinen Gottes über mich in meinem Leben sichtbar wird. Und ich möchte euch am Ende noch ein Gedicht vorlesen. Ein Gedicht, was ein Mann geschrieben hat, von dem ich schon vor 6 Wochen erzählt habe, nämlich John Newton. John Newton ist im 18. Jahrhundert ein Sklavenhändler, hat dann Gott gefunden. Und er schreibt über diese Passage, über diesen Text, den Ladina uns als Jonah vorgelesen hat, schreibt er ein Gedicht. Es ist aus dem Englischen übersetzt, nicht ganz so gut übersetzt. Es ist schwer zu verstehen, deswegen habt ihr es auf der Folie. Aber es fasst unglaublich gut zusammen, das, was ich heute gesagt habe. Und eigentlich spannt es den Bogen in dieses Buch Jonah. Und deshalb möchte ich es euch vorlesen und euch Mut machen, dem zu folgen. Ich bat den Herrn, dass er mich wachsen lasse im Glauben, in der Liebe, in der Gnade, dass ich mehr von seinem Heil erfasse, sein Angesicht suche im höchsten Grade. Ich hoffte, dass mir bald die Stunde lacht, wo er mir sogleich meine Bitten gewährt und mich durch seine göttliche Macht von Sünden befreit, mein Herz Ruhe erfährt. Das ist die Situation von Jonah, also in seinem Job in Israel ist. Und das ist vielleicht dein Gebet. Und das ist so unsere Situation als Christen, ja, dieses: Ach Gott, ich will mehr von dir, und so ein bisschen Blumenwiese, Blumen pflücken. Und jetzt kommt's. Stattdessen hat er mir vor Augen gebracht meines Herzens verborgene Sünden und ließ der Hölle stürmische Macht meine Seele erfassen in ihren Gründen. Ja, mehr noch, er schien mit eigener Hand, mit Vorsatz mein Leid zu vermehren. Durchkreuzte alle Pläne, die ich ersann, schien alles in mir zu verheeren. Herr, warum dies alles? Schrie ich bebend auf. Willst du mir Wurm gar noch das Leben rauben? Dies ist die Weise. Der Herr entgegnete darauf, wie ich beantworte dein Gebet um Gnade und Glauben. Diese inneren Prüfungen ich dazu verwende, von deinem Selbst und Stolz, Jonas Stolz, dich zu befreien, dass deine irdischen Pläne finden ein Ende, damit du dein Alles in mir findest allein. Damit du dein Alles in mir findest allein. Und ich wünsche dir, dass du dein Alles in diesem Gott findest, der mehr fordern wird, aber der dir mehr schenken wird, als du es dir jemals erhoffen kannst. Ich habe 2 Fragen für euch. Jesus leidet mit dir mit und er macht sich körperlich verletzbar, um dich zu bekommen. Du bist seine größte Freude. Was macht das mit dir? Macht das was mit dir? Das Zweite ist, bist du betroffen über das Leid, über Versagen, über falsche Entscheidungen deiner Freunde? Und wie kannst du diese Person, die dir da vielleicht in den Sinn kommt, in der nächsten Woche konkret lieben? Wie kannst du dir konkret dein Mitgefühl zeigen? Wie kannst du konkret einen Weg gehen, der für dich vielleicht unangenehm ist?